Das ist die per SMS-Schlussmache von damals
eigentlich. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt der mega coole, krasse und überragende Lieblingspodcaster David Haas.
Jetzt bin ich aber gut vorbereitet. Hallo auch von meiner Seite.
Ja, ich habe heute ein Feedback dabei und da steht es als Begrüßung drin und da habe ich gedacht, das ist doch mal endlich mal die Chance, eine andere Begrüßung an zu platzieren.
Ja, jetzt hast du die Messlatte aber hochgelegt und ich will das in Zukunft immer so haben, bitte.
Ja, du musst mir halt die Vorlage dazu liefern. Dann sage ich das auch gern zu dir. Ja,
schau mir an, das ist Vorlage genug. Mega.
Ja, wir haben wieder Feedbacks dabei. Steigt mal direkt damit ein, oder?
Los geht's.
Und zwar von der lieben Christiane. Das ist auch das, was ich gerade vorgelesen habe. Hallo ihr beiden mega coolen, krassen und überragenden Lieblingspodcaster. Also ist Podcaster oder Podcastler?
Ich glaube ohne La.
Also Podcaster. Linkshänder oder? Und Linkshändler.
Ja, nee, Podcaster.
Oder? Podcaster, ja, würde ich auch sagen. Ja. Nachdem ich durch Zufall auf euren Podcast aufmerksam wurde, warte ich immer sehnsüchtig darauf, dass es Donnerstag wird, zumal das Wochenende dann auch nicht mehr weit entfernt ist und ich noch mehr Zeit zum Backen habe. Manche Menschen gucken mich auf meiner Hunderunde auch öfters etwas seltsam an, wenn ich über eure Scherze loslache. Das war sehr cool, habe ich mir dann gleich bildlich vorgestellt. Zu ihrem Pech wissen die ja auch nicht, welches Megathema ihr wieder sehr lustig rüberbringt. Wie man auf einem angehängten Bild sehen kann, waren diese Woche wieder die Vesperstangen dran. Nach einem Tipp aus dem Podcast Ohrenbrot, haben wir ja letztes Mal schon drüber geschwätzt, wo das Backbuch gerade besprochen wurde, habe ich es mit einer Wurst von meinem Lieblingsmetzger geimpft und ihm dann auch gleich eine große Stange mit auf den Markt genommen. Schönes Bild, können wir hier leider nicht zeigen, auf dem Ofenbänkle. Und sie schreibt noch weiter, sie backt sich also langsam durch das sehr schön gestaltete Buch, das Lob geht an dich, David, mit sehr ausführlich beschriebenen Rezepten, das Lob geht an mich. Die Kochertaler, die Aprikosen-Walnussstange und den fruchtigen Apfelkuchen haben ich auch schon gebacken. Für das Buch haben wir übrigens extra unsere Urlaubsplanung umgestaltet und es im Geschäft bei euch mit Signatur abzuholen.
Guck hin,
ja, mein Mann hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Da wir 3 Tage auf einem Wohnmobilstellplatz in der Nähe verbracht haben, konnten wir auch gleich einige der leckeren Backwaren aus Grimmers Backstube testen. Sehr schöner Laden und überhaupt alles gut durchdacht, siehe E-Bike-Tankstelle. Vielen Dank für den tollen, immer wieder lustigen Mega-Podcast. Der ist schon ein Riesending. Liebe Grüße, Christiane. Vielen Dank für dieses tolle Feedback, vor allem für die, ich glaube, so coole Anrede hatte man noch nie.
Nee. Wo kommt die her?
Steht nirgends dabei.
Okay. Gut.
Dann haben wir eine Mail vom Alexis Sorbas. Und zwar, der Alexis kommt aus Mecklenburg und wollte uns nur sagen, dass das Brot ein Stück bei Ihnen Kanten heißt.
Ja.
Und er hat eine Frage, deswegen habe ich die hier auch mitgebracht, weil das die andere vielleicht auch interessiert. Zur Berechnung der Teigausbeute, wird dort nur Mehl oder auch Schrot und ganze Körner mit herangezogen? Und wie ist es mit Hirse und Saaten? Also so die Teigausbeute, Abkürzung David, Teigausbeute?
TA.
Was ist BTA?
Brutto-Teigausbeute.
NTA?
Netto-Teigausbeute.
Was verbirgt sich dahinter?
Wollte ich mir jetzt gerade testen, oder
ja?
Was? Bei Brutto ist alles mit dabei, also Mehl, Salz, Hefe. Ja, und bei Netto ist nur Hefe und also das Hefe-Wasser-Verhältnis. Geil erklärt, oder?
Hefe-Wasser-Verhältnis?
Nein, Mehl-Wasser-Verhältnis.
Richtig.
Also du sollst am Handy sein, wenn ich hier was
erkläre. Du hast Hefe-Wasser-Verhältnis.
Habe ich überhaupt nicht gesagt.
Also Alexis Sorbas ist ein Film nämlich.
Ach so, okay.
Und zwar, da kommt doch dieser ganz bekannte Tanz her, dieser Sirtaki, guck.
Ah, okay, ja, habe ich noch nie gehört. Aber gut, ja.
Also entweder ein Künstlername, ein Roman ursprünglich von Nikos Kazantzakis. Übrigens, Nikos Kazantzakis ist ein Kreter. Ich lehne mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber auf jeden Fall ein griechischer Schriftsteller. Ich meine, der Flughafen auf Heraklion heißt nämlich so.
Nach dem?
Nikos Kazantzakis.
Ach, Flughafen. Okay, echt? Okay, na dann wissen wir das auch.
Ja, zurück zum Thema. Interessant. Ja? Aber Alexis Sorbas, ja, das hat mir gleich was gesagt. So, zur Berechnung der Teigausbeute, genau, wie der David schon richtig gesagt hat, gibt es NTA und BTA, aber man spricht eigentlich immer nur von der NTA, die Netto-Teigausbeute, Mehl- und Wasserverhältnis. Und es ist so, dass das ganze Getreide dort mit eingerechnet wird, also Schrot, Körner, wenn denn drin, Mehl, alles gehört da dazu. Und wenn Hirse oder Leinsame, Sonnenblumenkerne, das wird alles extra. Also das Wasser muss man dazu rechnen. Wenn man jetzt irgendwie Sonnenblumenkerne hat oder andere Saaten, die Wasser aufnehmen, dann muss man das on top setzen. Aber bei der Wassermenge von der TA ist das Wasser natürlich schon mit dabei. Deswegen ist das mit der TA auch immer relativ zu sehr. Also ein Brot, wo viele Saaten drin sind, hat natürlich eine hohe TA, ist ja logisch, weil die Saaten eben auch das Wasser ja noch mit schlucket. Aber die Komponente Mehl, Getreide, da wird die Saaten nicht mit eingerechnet. War das jetzt kompliziert?
Ja.
Okay. Wer es nicht verstanden hat, der soll googeln. Nee, Spaß.
Ja.
Also, Mehl und Getreide ist immer 100 und das Wasser ist eben, so, da wird alles Wasser dazu gerechnet.
Ja.
Aber die Saaten und so bleiben außer vor.
Okay.
Wichtig ist halt, dass die Saaten unterschiedlich Wasser aufnehmen. Also Leinsamen nimmt natürlich viel mehr Wasser auf als jetzt zum Beispiel Kürbiskerne.
Gut, das macht Sinn, ja. Oder zumindest, was heißt Sinn macht, aber von der Beschaffenheit her könnte man sich das vorstellen. Ja.
Genau.
Okay.
Ja, das waren unsere Feedbacks. Ich habe noch eins dabei, also kein Feedback direkt, aber eine Info vom Johannes, glaube ich. Und zwar hatte mir es vor ein paar Wochen mal über das Thema Pizzamehl und er hat uns jetzt einen Auszug geschickt. Das war bei ihm dabei, als er Pizzamehl bestellt hat. Und zwar geht es da um den sogenannten W-Wert. Und es gibt ja so italienisches Mehl, Pizzamehl hatten wir ja schon drüber. Und welches Mehl soll man da nehmen? Und der W-Wert ist bei den italienischen Mehlen immer mit angegeben. Und der W-Wert sagt aus, in welchem Maß ein Teig aus diesem Mehl aufgehen kann, ohne zusammenzufallen. Also sprich, ein hoher W-Wert weist auf einen hohen Glutenanteil hin. Mehl mit einem hohen W-Wert kann viel Wasser absorbieren. Sein Teig wird relativ langsam aufgehen und eine robuste, feste Glutenstruktur aufbauen. Ein niedriger W-Wert verweist auf einen niedrigen Glutengehalt. Mehl mit einem niedrigen W-Wert kann relativ wenig Wasser aufnehmen. Und da ist auch noch so eine Einteilung dabei. Also wenn das jemand schon mal Gläser hat und nicht gewusst hat, um was es da geht, das ist quasi wie kleberstark das Mehl ist oder wie backstark, sagt man hier.
Also Klebereiweiß, oder?
Richtig, ja. Genau. Also bis W170 wird es als geringe Backstärke. Wird irgendwie.
Anhänger, ja.
Bis W170 wird es als geringe Backstärke eingestuft für Kekse, Waffeln und so weiter. Ab W180 mittlere Backstärke für Baguette, Brötchen, Pizza und so weiter. Ab W280 hohe Backstärke für Brot, Pizza, Eier, Pasta, Brioche. Und ab W350 sehr hohe Backstärke, da geht es dann um solche Sachen wie Panettone zum Beispiel, oder als Beimischung zu anderen Mehlen, um deren W-Wert zu erhöhen.
Okay, das ist dann eigentlich der Anteil vom Eiweiß im Mehl, oder?
Genau, also du hast ja letztes Mal irgendwas gesagt von 14%.
Ja.
Wie das genau umgerechnet wird, keine Ahnung. Aber wenn jemand sich schon immer gefragt hat, was der W-Wert ist, wenn er irgendwo mal italienisches Mehl bestellt hat, der weiß jetzt Bescheid.
Apropos
vielen Dank, Johannes.
Ja, vielen Dank dafür. Apropos italienisches Mehl, wie kommst du klar mit deinem 25-Kilo-Sack?
Ja, du, da ist noch ziemlich viel drin, weil ich bin nicht wirklich viel zum Pizzabacken gekommen.
Ja.
Ja, der steht im Keller und reift.
Du, ja?
Ein Mitarbeiter von mir hat schon mal ein bisschen was ausgeliehen davon.
Ja. Was macht denn dein Pizza, dein Holzbackofen? Wann kommt der?
Der Holzbackofen kommt, ich weiß es gar nicht, der ist irgendwann auf... Ja, wann haben wir denn bestellt? Ende August und ich glaube, es hieß damals 11 bis 12 Wochen Lieferzeit, August, September, Oktober. Ja, dann müsste ja die nächste Woche kommen.
Ja.
Aber ich habe noch andere Neuigkeit. Ich habe in der Zwischenzeit, das hat mir zu lange gedauert, habe mir noch was anderes bestellt. Nee, Spaß. Ich habe mir noch einen Elektrosteinbackofen von Häusler bestellt und auch eine entsprechende Knetmaschine dazu. Weil der Holzbackofen steht ja dann bei mir im Garten daheim und dann habe ich gedacht, ja, wie mache ich das dann nicht? Trage dann den Teig nicht von der Bäckerei rüber ins Haus und so. Und ich habe Lust, einfach wieder ein paar Sachen auszuprobieren. Und in der Backstube sind die Maschinen so groß. Gerade auch mit dem Pizzateig neulich. Habe ich ja, glaube sogar erzählt, da habe ich dann einen relativ großen Teig machen müssen. Und die Teiglinge sind jetzt immer noch im Froster eingefroren. Habe ich mir jetzt so eine kleine Knetmaschine noch gekauft, wo ich einfach mal, wenn ich Sachen ausprobieren will, neue Produkte testen will, kann ich das schön bei mir unter im Hobbyraum mit meiner kleinen Knetmaschine mache und immer feuer dann ja nicht jedes Mal der Holzofen an.
Ja.
Kann ich dann wahlweise im Elektroofen oder im Holzofen backen. Also davon träume ich schon ewig.
Ja.
Mal so eigene kleine Hobby-Versuchsbackstube im Keller und jetzt, jetzt habe ich da Platz dafür.
Wird's Realität.
Richtig cool, ja.
Geil.
Das kommt übrigens nächste Woche schon.
Richtig cool.
Ja, 450 Kilo, freie Bordsteinkante. Also wer nächste Woche mal nichts vorhat und irgendwie einen Häuslerofen bei mir an der Bordsteinkante stehen sieht, der ist herzlich eingeladen, mit anzufassen.
Lass mich kurz gucken. Oh, ich habe leider keine Zeit. Tut mir echt leid. Sorry. Aber kleine Knetmaschine, was fasst die an?
Das ist die SP20 von Häusler. Machen wir Werbung gerade?
Ja, ziemlich, ja. Wir piepen das weg.
Das ist die Piep von Häusler. Die Piep von Piep.
Ja.
Die fasst 18 Kilo Teig maximal.
Okay, ja, das ist aber doch eine ordentliche Menge eigentlich.
Genau, ich wollte erst eine kleinere.
Ja.
Dann hat mir aber der Mitarbeiter von der Firma, von der Grüne, gesagt, ich soll lieber die 1 größer nehmen, weil die vom Knetergebnis besser sei.
Okay.
Und ich kann aber ja auch in dieser Maschine deutlich kleinere Teige machen.
Das ist aber keine auf dem Tisch, das ist schon freistehend.
Die steht frei, genau, ja. Mit Roller. Okay. Genau, und ja, hab richtig Lust drauf.
Richtig geil, ich werde gerade ein bisschen neidisch. So.
Ja,
ein
kleines zu Recht. Aber ja. Du bist herzlich eingeladen. Wir können ja mal einen Live-Podcast aus der Hobby-Backstube machen.
Ja, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ja.
Nee, aber ich hab echt richtig Lust, weißt du, mal so wirklich kleine Teige zu machen, auch zu vergleichen, was passiert, wenn. Und das kannst du halt nicht immer mit riesen Teige machen und mir in der Bäckerei halt nur die große Knetmaschine. Ja, da hab ich richtig Lust.
Und auf den Ofen zurückzukommen, was kann der? Eine Etage,
zwei? Eine Etage, ja. Genau, Elektrosteinbackofen, und der kann auch beschwaden, Ober- und Unterhitze, was das Herz begehrt.
Ein Zug, hast du das auch?
Ja.
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 Geil, also alles, was man
tippitoppi
braucht. Tippitoppi. Richtig cool.
Ja, und mein Pizzaofen habe ich ja schon, der kommt dann schön noch oben drauf.
Ja.
Und habe ich richtig Bock.
Was kann der von der Temperatur der Häusler?
Bis 320, glaube ich.
Okay,
man also kann den auch anders bestellen, dann ist nochmal teurer, dann kann er bis 500.
Mhm.
Hätte ich natürlich machen können, dann wäre mein Pizzaofen übrig gewesen.
Ja.
Aber nee, für das, was ich vorhab, ist richtig cool. Und man hat ja nicht immer Lust, dann die große Knetmaschine anzuwerfen, eine große Backofen anzumachen, wenn man mal was testen will.
Ja.
Und hab ich richtig Lust.
Richtig cool, echt. Oh Mann, ich bin echt neidisch. Geil.
Ja, freue mich auch mega drauf.
So eine richtig geile kleine Bäckerei daheim im Hobbyraum.
Geil. Ja, da habe ich richtig Lust, mir das ein bisschen einzurichten, da war ich richtig cool.
Ja, und witzig, du hast mir das vorher schon erzählt und da sind wir ja schon drauf gekommen, dass du damals, wo du in Herreberg warst, hast du schon davon geredet, dass du das geil fänden würdest, so eine kleine Hobbybäckerei zu haben. Geil.
Ja, wo man halt einfach auch mal Sachen probieren kann.
Ja.
Habe jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, gell?
Ich weiß nicht, für was ist nochmal, um ein paar Sachen zu probieren, oder?
Okay. David, wie läuft's mit Low Carb? Ich habe die Frage halt wieder auf dem Programm.
Du läuft's.
Läuft?
Ja, also.
Gut, dann hocken wir das gleich ab.
Nee, du, es gibt nicht viel dazu sagen. Zu sagen, es läuft. Ja. Heute Morgen war ich bei meinen Eltern und bin an Bäckerregal vorbeigelaufen und verdammt. Ja, scheiße.
Du wolltest doch mal süße Stückchen mitbringen.
Ja, das geht jetzt aber halt gerade nicht.
Ja, aber für mich?
Ja, nee, vergiss es. und von dem her, ja, nö, läuft. Geht. Gut, ja, lass uns das Thema abhaken.
Okay, gut, weiter. Ich mache gerade übrigens auch eine Kur.
Okay.
Eine Social-Media-Kur seit gestern Abend.
Wie?
Ich habe beschlossen, mal für unbestimmte Zeit meine Aktivität auf Social Media einzudampfen.
Nee.
Doch.
Dein Ernst?
Gestern Abend habe ich, glaube ich, noch was gepostet. Ja, ich muss zurückfahren. Also nicht wundern da draußen, es gibt in der nächsten Zeit keine Storys.
Echt?
Ja, es hat überhand genommen.
Okay.
Kennst du das nicht, wenn man Storys drin hat, dann viele Reaktionen und ständig ist man dann quasi gebunden, weil man natürlich auch antworten will und die Community, und das ist ja alles gut.
Ja.
Aber genau.
Finde ich gut.
Ich probiere das jetzt mal.
Ja, finde ich super.
Weil
ja.
Es hat einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen. Ich bin am Überlegen, tatsächlich mal echt eine Woche oder so komplett ohne Handy. Aber da müssen wir noch ein paar Sachen regeln, weil es ist ja alles heutzutage, läuft ihr über das Gerät. Auch ja geschäftliche Sachen und
ja, voll.
Fußball. Mein Sohn ist bei die Bambini, da gibt es eine App. Du musst dich zum Training anmelden über die App.
Kindergarten.
Ja.
Kindergarten gibt es. Es gibt eine Kita-App, wo du die Nachricht
dazu kriegst. Genau, ja, alles. Bei uns auch.
Ja.
Es geht natürlich auch, wenn es meine Frau übers Handy macht, aber das müssen wir dann halt erst. Ja, Kita hat die auch, aber Fußball hat die jetzt zum Beispiel nicht.
Also ich könnte es mal machen, eine Woche ohne Handy könnte ich machen, wenn ich im Urlaub bin. Aber wenn ich arbeite, keine Chance.
Ich glaube, es geht, aber das kann ja nicht so geschwind auf gleich. Jetzt Insta habe ich einfach runtergeschmissen gestern.
Ja, das funktioniert am besten. Ja. Das habe ich mit Facebook
gemacht. Ja, das funktioniert, sonst funktioniert es nicht. Und Facebook habe ich eben jetzt auch schon lang runter. Gehe halt immer über den Browser nach jetzt.
Ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Mal auf Facebook war und ich vermisse auch 0,0.
Ja, im Prinzip ist ja eh der gleiche Lade.
Ja, natürlich ist der gleiche Lade, aber ich finde Facebook, die App wurde immer dümmer und Facebook an sich, finde ich, wird immer blöder irgendwie. Dann guckst du irgendein Video an, wo irgendjemand, was weiß ich.
Das ist halt auch brutal komplex wurde. Also du kannst ja tausende Sachen machen halt.
Ja, und permanent kriegst du von irgendwelche leicht begleitete Frau irgendwelche Freundschaftsanfrage, bei denen ich sage, ja, okay, alles klar.
Gut, es kommt drauf an, was du für Seite halt anguckst.
Ja, klar, logisch.
Das halt anzeigen.
Ja, du, ich meine, das Fuck-Algorithmus, nein, Spaß. Nee, aber, habe ich runtergeschmissen und ich muss echt sagen, seitdem, wenn ich mal auf Facebook muss, das ist vielleicht einmal in der Woche, geschäftlich oder so, dann mache ich es über den Browser und das ist echt super. Also für jeden, den Facebook auf das Sack geht, schmeißt das Ding runter und dann ist das Leben schon tausendfache besser. Ja,
ja, wir sind ziemlich auf Kurs zu unserem Thema, oder? Ja,
voll. Wir sind gefühlt meilenweit von weg.
Okay, wie kriegt man die Kurve? Was gab es sonst noch die Woche?
Ja, du hast jetzt einen E-Transporter. Geil.
Ja, witzige Anekdote, ich kann mir ja hier gleich outen, gell. Ich habe mich natürlich voll blamiert, das werde ich mir jetzt auch noch wochenlang anhören dürfen, weil ich war im Termin, als der angeliefert wurde und meine Frau hat dann ihn entgegengenommen und direkt einmal eingesteckt, weil das gute Ding kann nur 110 Kilometer fahren, dann muss man gleich wieder, dann brauchst du wieder Saft. Und abends hatte ich einen Termin und habe natürlich gesagt, ich nehme gleich den neuen E-Transporter und steige so ein. Und meine Frau sagt, ach ja, du musst die Zündung anmachen und wenn der Zeiger auf Ready springt, dann kannst du einschalten. Also gut, habe ich gemacht, anmacht, nichts passiert. Ausgemacht, eingeschaltet, nichts passiert. Mhm. Rausgesprungen aus dem Auto, eh schon spät rein, wieder zurück in den Bereich. Ich krieg das Ding nicht zum Laufen. Ja, was war das Ende vom Lied? Natürlich war das Ding schon lange an. Du hörst halt
nichts. Du hörst nichts,
ja. 0,0, das ist wie von Geisterhand.
Ja.
Total spooky.
Ja.
Dann fährst du mit dem Ding, klar, dann hörst du natürlich was durch die Reife und so weiter. Stehst an der Ampel, denkst, fährt er weiter jetzt, wenn grün ist oder nicht? Also da muss man sich dran gewöhnen. Ist auch nur eine Übergangslösung, bis unser eigentlicher Transporter ein schöner Verbrenner.
Aber würdet euch die 110 Kilometer reichen für euer tägliches Ausliefergeschäft?
Ja, im Prinzip okay. Schon. Wir fahren ja dann später nochmal eine zweite Tour, aber dadurch, dass wir ja zwei Autos haben, könnte man das zweite nehmen. Als Zweitfahrzeug wäre es okay, aber du musst dann halt tatsächlich auch komplett wieder, also du kannst dort das Schnellladekabel nehmen, aber das normale Ladekabel 8 Stunden an Steckdosenhänger, bis er dann wieder die 110 Kilometer schafft.
Okay.
Also so richtig praktikabel ist es nicht und ich frage mich, ob das so arg zielführend ist, solche Autos jetzt zu produzieren, die nachher in der Praxis nicht wirklich tauglich sind. Ja. Ja, jetzt für uns als Bäckerei im Umkreis, wir fahren wahrscheinlich 40, 50 Kilometer am Tag, aber klar, viel Motor aus, Motor an, weiß ich nicht, ob er dann überhaupt die 110 packt. Weiß ich nicht, ob das so ressourcenschonend ist, wenn man jetzt einen Haufen von solchen Autos baut, die nicht wirklich langlebig sind wahrscheinlich.
110 Kilometer ist halt echt keine Anzeige. Das ist halt echt krass. Das ist schon echt wenig. Ja.
Naja, schauen wir mal.
Ja.
Aber trotzdem cool,
mal. Ich habe kürzlich auch mal so ein E-Auto gefahren, so zum Tester. Das ist schon, wie du sagst, spooky, wenn man nichts hört. Ich habe vom gleichen Hersteller den Ding halt gefahren, so den Vierer. ID4, ich will, Mann, von VW halt ein ID4, Mann, jetzt sage ich es halt, ist schon egal. Und der hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometer. Und da wird es dann natürlich halt
klar,
das für ist ja mich dann spannend, weißt du, weil ich sage, ey, wenn ich mal viel auf Kundetermine bin und so, dann sind das vielleicht mal 250 Kilometer, 300. Und wenn das natürlich schaffst, ist das natürlich cool. Ja,
voll. Ich habe jetzt gehört, dass die E-Autos jetzt verpflichtende Geräusch einbauen müssen.
Okay.
Weil das ja auch gefährlich ist, also wenn mal irgendwie so eher oder in der Hof rollt, wo Kinder spielen, das hört ja kein Mensch.
Ja, klar. Ja, ja, krass. Auf jeden Fall interessantes Thema, können wir weiter beobachten und hier in unserem Automobil-Podcast davon berichten. Cool. Ja gut, lass uns doch einfach mal zum Thema kommen, oder? Wir haben ja heute auch noch ein Thema im Gebäck.
War der schlecht. Also mein Bruder hat mich heute gefragt, was wir für ein Thema denn hin, weil er kam beim Thema Gewürze und Früchte nicht drauf.
Okay.
Es geht tatsächlich ums Thema Früchtebrot.
Tada.
Tada, genau. Und zwar Früchtebrot, Schnitzbrot, Hutzelbrot, wie auch immer das bei euch heißt. Wie sagst du?
Hutzelbrot.
Hutzelbrot, echt?
Hutzelbrot, ja.
Das muss ich erklären. Also ich verstehe es, aber unsere Hörerinnen und Hörer aus Nichtschwaben natürlich nicht.
Kann ich nicht sagen, aber das kommt.
Also wahrscheinlich,
kann
ich nicht sagen, oder was?
Ja, weil die Früchte halt so zusammenkutzelt sind.
Richtig. Also Birne, Birne, getrocknete Birne heißt im Schwäbischen Hutzeln.
Ja.
Ihr könnt auch Schimpfwort sein, du alte Hutzel.
Ja, stimmt, ja. Stimmt.
Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, Früchtebrot, auch Beerewecke, Birnenbrot, Hutzenbrot, Hutzelbrot, Glätzenbrot, Schnitzbrot oder Zelten, warum auch immer, ist ein süßes, dunkles Brot mit eingebackenem Dörrobst. Es wird meist zu kleinen, länglichen Laiben geformt. Das Brot hat einen saftigen, festen Teig und im Anschnitt sichtbare Frucht- und Nussstücke. Häufig ist es mit weißen Mandeln und Belegkirschen verziert. Es ist sehr lange haltbar. Namensgebender Bestandteil Kletzen. Ich glaube, Kletzen sind getrocknete Pflaumen, oder?
Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen.
Im süddeutschen Raum, in Österreich sowie in Südtirol und Trentino. Wo ist das?
In Italien. Da war ich mal auf dem Weihnachtsmarkt.
Ah. Apropos Markt, wir müssen hier was richtig stellen. In der letzten Folge haben wir vom Brot- und Strudelmarkt in Bozen geschwätzt. Ja. Das war natürlich nicht Bozen, sondern Brixen. Ich habe mir einen Grund und Boden geschämt, als ich die Bäckerzeitung aufgeschlagen habe. Und da kam nämlich ein Artikel über den Markt. An dieser Stelle, alle, die es gewusst haben, wir wissen es jetzt auch.
Aber jetzt mal ganz kurz zu Trentino. Ich meine, dass das dort war. Da war ich auf dem zwischen Weihnachten und Neujahr. Und in Italien gehen die Weihnachtsmärkte über Neujahr drüber hinaus. Und das ist echt cool. Dann also zwischen nach Weihnachten gehst du noch auf den Weihnachtsmarkt und trinkst dann noch.
Echt? Aber da hat man doch keine Lust mehr.
Ah doch, weil es da halt so richtig kalt ist. Weißt du, links und rechts sind die Berge. Und ach, das war schon, okay. Das war schon geil. Ja.
Also gut.
Ja, weiter im Text.
Genau, getrocknete Birnen.
Ja.
Je nach Dialekt heißen diese Birnenschnitze Hutzeln, Hutzen oder Kletzen. Also sind Kletzen auch getrocknete Birnen. Mhm. Und damit das Brot auch Hutzenbrot oder Kletzenbrot. Durch wachsenden Wohlstand oder den Import von Südfrüchten gelangten im Laufe der Zeit weitere getrocknete Früchte wie Pflaumen, Rosinen, Aprikosen, Datteln, Feigen, Orangschad, Zitronat auf die Zutatenliste. Also interessant, ursprünglich nur Birnerbrot quasi. Anfangs wurde Früchtebrot ohne Honig, Rohrzucker oder Rübenzucker hergestellt. Die Süße stammte allein aus den Dörrbirnen. Eher selten ist die Variante eines in Hefeteig eingeschlagenen Früchtebrotes. Der Hefeteig nimmt dem Brot das rustikale Aussehen, verhindert aber das Verbrennen der außenliegenden Früchte. Mhm. Hast du schon mal gesehen?
Nee.
Ich glaube eher so im bayerischen Raum. Mhm. Genau, das sieht von außen halt praktisch dann heller aus.
Okay.
Genau. Im oberen Allgäu, das wegen seiner kargen Böden recht arm war, wurde Birnenbrot am heiligen Abend noch nach der Rückkehr von der Christmette gegessen. Dazu gab es ein Gläschen Obstler, ein hochprozentig aromatischer Schnaps aus Äpfeln und Birnen.
Jetzt bin ich wieder dabei.
Die Kinder armer Leute sangen Advents- und Weihnachtslieder vor den Häusern begüteter Bauern und erhielten zum Dank die Singate.
Ja.
Betonung auf I, Vergleich singen.
Singate.
Singate. Ja. Wie das Birnebrot deshalb genannt wurde. Heute Singede wahrscheinlich.
Singede.
Singede. Heißt Singede.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Heute kennt kaum noch jemand diesen Ausdruck.
Okay.
Begonnen wurde mit dem Backen des Früchtebrots in den Tagen um den Andreastag am 30. November. In der Andreasnacht begannen die Klöpfelnächte. Klöpfler oder wie?
Ja, wahrscheinlich.
Ein Fruchtbarkeitsbrauch, bei dem maskierte junge Männer mit Gedichten um Gaben darunter auf Früchtebrot bettelten.
Ah ja.
Ja.
Okay.
Es gehörte mit anderen Herbstgaben teilweise zu den Festtagsspeisen am Nikolaustag. Am Heiligen Abend oder am Stefanitag wurde das Früchtebrot vom Hausvater angeschnitten und verteilt. Die Kinder, Knechte und Mägde bekamen einen Anteil. Um Glück in den Stall zu bringen, erhielten die Tiere Früchtebrot als Maulgabe. Ein alter Verlobungsbrauch ist das Anschneiden des Früchtebrotes. Die Endstücke des Früchtebrots wurden von den Frauen im heiratsfähigen Alter an ihre Liebhaber verschenkt, um mittels glatter Schnittkanten ihre Zuneigung zu signalisieren oder mittels rauer Schnittkanten die Beziehung zu beenden.
Dein Ernst?
Ja.
Das habe ich
selber erfunden.
Das ist die per SMS Schlussmacher von damals
eigentlich. Ja, genau.
Geil.
Per SMS Schlussmacher geht eigentlich gar nicht.
Ja.
Und wahrscheinlich war das früher so, ja. Hast du per Früchtebrot Schluss gemacht?
Ja, aber echt? Boah, das geht ja gar nicht, ey.
Aber auf jeden Fall sieht man, Gebäck, das ganz große und lange und alte Tradition hat. Das ist doch irgendwie schon cool.
Hast du ihm die raue Kante gezeigt? Witzig, ja. Coole Anekdote auf jeden Fall, gell?
Cool. Was hast du für Anekdote bei Früchtebrot? Macht dein Vater, also kennst du es schon als Kind, oder?
Ja. Mein Vater macht Hutzelbrot, heißt es ja bei uns, dann Stoller. Und ich weiß noch, dass, ich habe ja so eine, in Klammer, Tante aus Holland, und zwar aus Sanford, direkt da an der am Meer.
Wie kann man Tante in Anführungszeichen an?
Das ist keine Tante, das ist im Endeffekt, jetzt pass auf. Das ist
eine Frau aus Holland.
Nein, jetzt lehne ich kurz zurück. Also lange Geschichte. Sie und ihr Mann, die waren beides Lehrer in Holland und die waren beides damals Hobbyfotografen, witzig. Und die waren immer jedes Jahr.
Wenn man was dazu sagen muss, das witzig ist, ist es nicht witzig.
Jetzt pass auf. Und die waren, jetzt pass auf, die Story ist nämlich cool, das muss ich kurz erklären, da müsst ihr jetzt schon durch. Und die waren einmal im Jahr in Stuttgart auf so einem Fotografentreffen. Und dann sind die irgendwann mal nachts, sind die heimgefahren und irgendwie wurde es spät und sind dann durch das kleine Ortle Bühler Zell durchgekommen. Und das war damals 1986. Mein Bruder war schon auf der Welt, meine Mutter war mit mir schwanger. Und dann sind die bei meinen Eltern, haben sie gesehen, okay, da brennt noch Licht, gehen wir mal rein, ob man da übernachten können. Dann sind die da rein, hallo, ja, ja klar, logisch, hier habt ihr Zimmer, okay, alles klar. Irgendwann kamen die runter, so, ja, mir hätte gerne das Schlüssel noch fürs Zimmer. Und damals hatte mir keine Schlüssel im Haus, jede Tür gab keinen Schlüssel. Und dann hatte die so Angst, dass die nachts die ganze Möbel vor die Tür geschoben haben. Und die haben halt am nächsten Tag dann die Story erzählt und meine Eltern haben halt herzhaft gelacht, ja, weil, also, was soll in Bühlerzell, Entschuldigung, also, was, ja. Und das fand ich so witzig und daraufhin sind die jedes Jahr kommen. Das heißt, im Jahr drauf war dann ich auf der Welt, dann sind die das Jahr drauf wieder kommen und so sind die halt einfach jedes Jahr kommen und wir sind mit denen aufgewachsen. Und es war halt Onkel und Tante aus Holland. Und deshalb Tante aus Holland, ja. Der Mann ist dann vor ein paar Jahren, vor 10, 15 Jahren verstorben. Und wir haben aber immer noch Kontakt und die hat jedes Jahr von uns ein Paket mit Hutzelbrot bekommen. Beziehungsweise bekommt noch eins, genau.
Coole Story.
Ja, und das ist halt die Story. Und das ist halt die Tante Pia und der Onkel Henk aus Sandfort. Ja.
Witzig.
Und ist halt witzig, ja. Ich bin jetzt 34, die kennt mich schon von Geburt an. Und ja, war einfach immer witzig. Krass. Und toll, ja.
Als du vom Licht erzählt hast, wo sie gesehen haben, da brennt noch Licht, habe ich gedacht, jetzt geht's gleich irgendwie Richtung Stall noch.
Aber ja, genau.
Thematisch halt heute auch passt,
ja,
aber
ja,
gut.
Ist voll, ja. Nee, und das, also witzig, und man schreibt sich immer zum Geburtstag und zu Weihnachten und so, und immer mal wieder gibt's ja Hutzelbrot. Und daher musste ich gerade jetzt die Story erzählen.
Aber Hutzelbrot oder Früchtebrot oder wie auch immer, Schnitzbrot, das ist schon was Süddeutsches, oder?
Ich meine schon,
weil da oben, ja, kennt man das nicht, nee, so, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich wieder was.
Magst du das? Bist nicht so begeistert?
Ich bin ja auf den Stollen nicht so begeistert.
Echt?
Ja, das ist alles so.
Was?
Ey, du musst gar nichts sagen. Ich mag keine Linse, ich mag keine Kokos, ich mag kein Ding.
Ja, das ist zu mehlig.
Ja, ist Linsen ja
noch. Einfach,
ja,
zu mehlig.
Nee, also ich finde Stolle ist
Linse
okay.
Linse gehen übrigens noch. Erbsen sind schlimmer.
Ja, das wollte ich dich eh noch fragen. Linse mit Spätzle, was geht da?
Ach, Spätzle.
Aber Linse mit Spätzle magst du nicht, oder was?
Doch, geht. Aber weißt du, was schlimm ist? Wenn Linse so hart sind.
Ja.
Das ist dann schlimm.
Okay, also falls jemand Interesse hat, mit mir einen Podcast zu machen, ich habe jemanden zum Austausch. Nein, Spaß.
Also die Seide und die Spätzle sind natürlich cool bei Linse.
Ja, das stimmt. Nee, aber mir schweifert ab. Nee, also ich finde es schon gut, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich kaufe mir da jetzt zwei Stück oder so. Aber ich werde dieses
ich
Jahr
auch. Bring dir dieses Jahr eins mit.
Nein, ich back dieses Jahr eins.
Ah, oder so.
Auch nicht schlecht, oder?
Also weißt du, wie ich das immer esse? Schöne dünne Scheibe schneiden und dann dick Butter drauf. Ja, kein Nutella.
Das geht ja auch nicht.
Aber Butter.
Okay. Ja, du, also klingt auch wirklich geil. Es kommt ja auch noch geiles Zeug rein. Von dem her, ich werde dieses Jahr eins machen nach diesem Rezept, das ich hier vor mir habe. Und vielleicht stimmt mir um. Mein Geschmack verändert sich ja eh total. Zartbitterschokolade, der trockene Rotwein. Vielleicht stehe ich jetzt auf sowas.
Du stehst auf Zartbitterschokolade und trockener Rotwein. Wie alt bist du eigentlich?
Alter, ich bin 34, was erwartest du denn von mir? Hallo?
Letzte Woche hat, ich wechsle schnell das Thema, Woche hat SWR bei mir angerufen und wollte mit mir einen Beitrag drehen über Früchtebrot.
Dein Ernst?
Ja.
Ja, witzig.
Aber was war, ich war nicht da und in der Zwischenzeit haben sie einen anderen Bäcker gefunden, mit dem sie jetzt dreht haben.
Echt?
Ja. Witzig. Aber war nicht schlimm, alles gut. Ich hätte die Woche eh nicht viel Zeit gehabt und die Redakteurin hat gesagt, sie kommt beim anderen Thema gerne auf mich zu. Das fällt mir noch beim Thema Früchtebrot ein. Und mir fällt noch ein, als Lehrlinge. Ach nee, du warst schon in einem anderen Betrieb. Als Lehrling haben wir Birnen gesammelt.
Ach, okay.
Im Herbst. Und die sind dann trocknet worden, richtig schön im Ofen. Immer in der Resthitze.
Ja.
Das war natürlich schon auch cool. Da hat man nochmal einen anderen Bezug dazu gehabt, wie wenn man sie einfach aus dem Karton halt die Trockenfrüchte holt.
Also mein Vater trocknet sie heute auch noch in seinem Ofen. Ja.
Aus dem Garten?
Nee, nicht aus dem Garten. Weiß nicht woher, aber trocknet wird das dann noch bei uns. Und montags, ich habe meinen Eltern Ruhetag. Das kann dann schon sein, dass du um die Jahreszeit rum, wenn du da reinkommst, dass die dann da sitzt montags und Früchte schneidet fürs Früchtebrot. Ja, genau. Da sitzt immer Mama und Papa und schneidet Früchte.
Wir machen das jetzt auch, also wir haben das letztes Jahr mal zum Test gemacht, weil wir haben auch einen Bauer im Nachbarort, der hat mir das angeboten, weil er gesagt hat, der hat sonst keine richtige Verwendung dieses Jahr für die Birne.
Ja.
Der hat mir jetzt letzte Woche angerufen, ob wir es dieses Jahr wieder machen, also wir werden das dieses Jahr wahrscheinlich auch zum ersten Mal machen, dass man die Birne selber trocknet.
Aber wir sind in die Birne dieses Jahr, weil ja so verregneter Sommer war.
Wenig Zucker.
Ja.
Und bei den Äpfeln auch.
Bei den Äpfeln, ja, okay. Mhm. Ja, okay.
Schauen wir mal.
Gut, aber jetzt gucken wir doch mal, wie macht man denn so ein Früchtebrot?
Genau, also die Basis oder der Grundteig ist eigentlich ein relativ nicht so arg süßer Teig. Mhm. Es stand ja vorher auch irgendwo, dass früher gar kein Zucker drin war. Heutzutage schon Zucker drin. Genau, also wir nehmen mal als Vorteig einfach einen Weizen-Mischbrotteig, den wir an dem Tag sowieso machen. Und dann kommt eben Weizenmehl und auch noch Roggenmehl in den Teig. Relativ viel Hefe aufgrund der ganzen Früchte nachher. Zucker, Salz und Gewürze. Also ich mache Kakaopulver, Anis, Zimt und Nelke. Was ich bei der Anis erwähnenswert finde, wenn man die im Ganzen nimmt, dass man die zwischen Backpapier legt und kurz mit dem Wellholz ein paar Mal drauf klopft. Mhm. Ansonsten schmeckt man da nachher nicht so viel davon. Und Anis gemahlen zu kaufen ist auch nicht so cool.
Ja, okay.
Genau, dann Wasser. Und man kann da das Birnenwasser nehmen, weil die Birne, wenn man sie getrocknet hat, muss man sie weich kochen.
Ja.
Und dieses Wasser nicht wegleeren, sondern als Schüttflüssigkeit für den Teig nehmen. Genau, und den Teig knetet man gut aus. Und Rezept natürlich wie immer in die Shownotes. Und die Früchte sollte man mindestens 1 bis 2 oder auch länger Tage vorher einlegen in Kirschwasser, wahlweise auch Rum. Genau, und ich nehme Aprikose, Sultanine, Feige, Pflaume, Haselnüsse und Birne. Die, wie gesagt, die Birne tut man extra weich kochen und alle anderen Früchte werden mit dem Kirschwasser und mit dem Wasser angesetzt. Immer schön durchmischen, also nicht einfach nur stehen lassen, weil das Kirschwasser sickert immer nach unten. Aber zu, wenn man einen Eimer hat, den man verschließen kann, auch mal auf den Kopf drehen, damit einfach alles schön durchzogen ist. Und die Früchte direkt nach dem Kneten auf den Teig schmeißen und 60 Minuten Ruhe lassen, mindestens. Und dann die Früchte ganz vorsichtig unterkneten und dann kann man sofort abwiegen zu Teigstücke. Also wir machen jetzt 450 Gramm oder 225 Gramm, also wir machen 2 Größe in der Bäckerei. Und genau, dann 2 Stunden circa aufgehen lassen und dann kräftig mit Schwarte backen, sonst wäre das jetzt zu flach. Und nach 2 Minuten auch der Zug ziehen. Genau, und man kann, wenn man will, vorm Backen, das habe ich ja vorher auch vorgelesen, die Früchtebrote noch mit halbe geschälte Mandeln verzieren, wie bei so Lebkuchen oder so.
Ja.
Genau, und nach dem Backen tun wir es immer noch mit Dextrinstreiche abglänzen. Also das macht man, indem man Kartoffelstärke abröstet und die mit ein bisschen Zucker und Wasser aufkocht. Dann hat man so eine Pampe, sage ich mal. Die schützt halt nachher nochmal vorm Austrocknen.
Okay, jetzt haben wir hier in dem Rezept relativ viel, also auch von der Menge her, für wie viele reicht das?
Keine Ahnung, muss ich ausrechnen.
Ja, weil wir haben ja schon 500 Gramm Aprikose, 500 Gramm Sultanine und die Teigstücke zu 500 Gramm Abwiege, das sind ja nachher 6, 7 Stück mit Sicherheit.
Also ich habe es auf 1 Kilo runtergerechnet,
ja,
damit man es gut vergleichen kann. Ich habe es jetzt gar nicht in der Gesamtmenge ausgerechnet, es gibt sicher, also man kann da sicher auch nur die Hälfte von dem Rezept nehmen.
Ja, okay, ja. Gut, aber ist ja auch ewig haltbar. Also das macht man dann einmal und das hält über den kompletten Winter. Ja.
Im Prinzip schon wichtig ist, dass man halt guckt, dass nichts rankommt. Und auch wenn man die Dextrinstreiche macht, wir tun immer noch ein bisschen Rum dazu. Alkohol, das hilft immer. Und den Pinsel vorher auskochen, damit quasi nicht irgendwie in einem Pinsel noch irgendwelche Reste sind oder der einfach ja nicht hundertprozentig sauber ist. Und nach dem Bestreichen auch nochmal kurz in den Ofen. So 1-2 Minuten, dass die Streiche gleich fest wird und da nichts, genau, dann ist es ein super Schutz.
Okay. Du machst die in eine Kasteform, oder?
Also wir backen die nicht im Kaste, sondern in so kleine Holzkörble.
Ah ja, ja.
Genau, das sieht dann halt gleich schön aus und man kann es relativ leicht verpacken, weil wir es ja dann immer noch verpacken für den Verkauf. Genau. Was ich noch wichtig finde bei den Früchten, ich würde die immer ganz lassen, also wir tun die gar nicht schneiden, sondern im Ganze, weil ich das cool finde, wenn du das nachher dann aufschneidest und da schon so eine ganze Aprikose, wo du gerade die Mitte erwischt hast oder so, das sieht einfach schön aus im Anschnitt und du hast halt richtig auch Biss und schmeckst was davon. Und du siehst auch, was drin ist. Das finde ich immer blöd, wenn du dann lauter Würfel hast und weißt gar nicht, was ist überhaupt drin.
Okay.
Ja. Was natürlich am besten aussieht, sind die Feige mit den kleinen Körnern.
Ja, das sieht super aus.
Das sieht super aus. Ja. Also ein Früchtebrot, wenn wir das frisch backen haben, also da nimmt meine Frau nicht immer eins mit, das vertilgen wir am Abend.
Okay.
Ja, cool. Schön Butter drauf,
eiweißfrei. Ist das auch Chefsache, wie Stolle auch?
Das ist auch so ziemlich Chefsache, ja.
Ja. Okay. Wann fängst du an damit?
Demnächst.
Okay,
ja. Ich werde dir wahrscheinlich morgen die Früchte eiweichen.
Ja.
Also wenn die Folge rauskommt, sind die Früchte schon eingeweicht und entweder ich schaffe es nächste Woche oder spätestens übernächste Woche. Ab 15. November wollen wir es spätestens im Verkauf haben. Wir sind ja da immer relativ spät dran, ganz bewusst.
Ja.
Weil, ja, muss nicht immer alles geben und ich finde, es gehört einfach auch in die, wirklich in die Weihnachtszeit. vor Weihnachts- und Weihnachtszeit und nicht irgendwie schon im August oder September.
Ja, ja, sehe ich auch so. Du schreibst ganz, ganz oben Weizenmischbrotteig oder Pulisch, also letztendlich ein Vorteig, oder?
Genau, also wie gesagt, wir nutzen den Weizenmischbrotteig als Vorteig, aber wenn man das jetzt nicht hat, 200 Gramm lohnt sich jetzt auch nicht wirklich, einen Weizenmischbrotteig anzusetzen, kann man auch einen Pulisch nehmen.
Ja, okay. Mhm. Cool. Also klingt richtig geil. Wie gesagt, ich habe mir noch, nee, irgendwie habe ich noch nie so wirklich eine Verbindung dazu gehabt.
Echt,
das
doch.
Hat mich, oh, das hat mir noch nie so wirklich angelacht, tatsächlich.
Mein ja. Vorgänger von der Bäckerei hat immer erzählt, früher war das wohl was noch viel Besondereres, weil die Kinder halt, es gab irgendwie keine Süßigkeit und so. Und da war das schon so ein richtiges Highlight irgendwie im Winter, wenn es dann Früchtebrot gäbe hat. Ja, heute hat es natürlich nicht mehr den Stellenwert, aber doch, also wir machen das gern und ja.
Geil. Mhm. Nee, cool. Also auf jeden Fall, die Rezepte oder das Rezept gibt es wieder in den Shownotes.
Was macht eigentlich unsere Homepage?
Ja, genau.
Du musst rausschneiden oder was?
Ja, schneid mal raus bitte. Nee, schneid mal nicht raus, lass mal drin. Wird angegangen, ja.
Ja, du hattest ein großes Projekt.
Ja, das hast du genau. Schon gesagt. Genau, und deshalb kam ich einfach nicht dazu und ja, wie du immer so schön sagst, schnell über Podcast mache ich ja auch noch, habe ich auch noch eine Firma zu führen. Deshalb, es ist in Arbeit und ich werde mich demnächst der Seite widmen. Spätestens zwischen Weihnachten und Neujahr komme ich dazu, dass ich das überarbeite.
Gutes Zeichen, wenn du keine Zeit hast.
Ja, gell, finde ich auch, also sehe ich auch so. Ja, es gibt bei dir, morgen hast du noch ein Webinar, gell?
Genau, das Webinar, das ich vor 4 Wochen schon mal hier erwähnt habe, findet jetzt tatsächlich morgen statt, zum Thema Podcast für andere Bäcker.
Ja.
Bei den Bäcker-Aktionstagen, glaube ich, heißt es, eine Online-Veranstaltung, wo 700 bis 1200 Zuschauer dabei sind. Ja, war ich auch überrascht. Bis ich das wusste, war ich nicht nervös. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, aber ja.
Cool.
So ein paar Tipps und Tricks von uns, von mir.
Cool.
Podcastler.
Ja.
Cool. Ich bin übrigens auch im Januar nochmal zu einem digitalen Event eingeladen worden, zum Thema Quereinsteiger als Mitarbeiter gewinnen im Bäckerhandwerk. Ja.
Wo machst du das?
Es geht von der Akademie Weinheim aus. Mhm. Und die machen so ein, ich glaube, es geht den ganzen Tag, so ein Online-Event, wo verschiedene Referente dabei sind. Ich glaube, das Ganze steht unter dem Motto neue Hände für das Handwerk oder so, wo es einfach darum geht, wie können wir diesem großen Problem unserer Branche, dass wir einfach viel zu wenig Leute für unseren tollen Beruf gewinnen, ja, wie können wir dem Rechnung tragen oder beziehungsweise wie können wir dem entgegentreten?
Cool.
Und unter anderem zu dem Thema Quereinsteiger. Ich habe gerade ganz viele Anfragen zu Praktika von unter anderem auch Podcast-Hörer, haben wir hier ja auch ein paar Mal schon gesagt. Und es ist total faszinierend zu sehen, dass studierte Leute oder ich hatte jetzt eine Bankkauffrau diese Woche zum Praktikum, sich für den Bäckerberuf begeistern. Wäre vor 15 Jahren oder 18 Jahre, als wir unsere Ausbildung angefangen haben, eigentlich undenkbar gewesen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe mich eher geschämt, als ich gesagt habe, ich lerne Bäcker. Ich habe es ganz lang geheim gehalten bei uns und so langsam wandelt sich das und das ist echt spannend und cool zu sehen.
Du, ich habe mir es heute auch wieder gedacht, ich höre ja noch den Podcast Gemischtes Hack, ich habe mir heute den reinzogen und interessanterweise war dann so eine Frage, hey, was vermischst du oder was fehlt dir bei dir in Berlin? Ja, der eine wohnt ja in Berlin, der andere in Köln. Und dann hat er tatsächlich gesagt, ich vermisse bei mir in Kreuzberg einfach eine richtig gute Bäckerei.
Krass.
Ey, das hätte ein 30-Jähriger vor 20 Jahren nie gesagt. Da war das doch scheißegal, ja. Dann hat er gesagt, einfach eine richtig gute Bäckerei oder eine richtig gute Fleischerei oder Metzgerei. Und das zeigt ja schon auch schon wieder so der Wandel und das Wertschöpfende für die Branche generell oder auch für die Lebensmittelbranche allgemein. Und das ist schön und von dem her finde ich das auch echt cool, dass, wie du sagst, auch studierte Leute, gelernte Bankkaufleute da auf den Zug aufspringen. Das finde ich echt eine coole Entwicklung. Und wie gesagt, also mir ging es am Anfang auch so, es war immer, meine Eltern haben ja noch die Kneipe dabei und da hast du halt auch immer als junger 16-Jähriger so dumme Sprüche gekriegt, weißt du, der Bäckersegel, weißt du, und also so abgetan als so nach dem Motto, ey, hast du eh nichts Besseres gekriegt, so. Und von dem her ist es echt schön, dass der Beruf wieder eine Wertschätzung erfährt und auch an anderer Stelle wert. Von dem her, schön.
Absolut. Und die Quereinsteiger, spezielle, die bereichern halt die Branche extrem, weil die halt nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel kommen. Es gibt ja zahlreiche Beispiele inzwischen. Und ich bin da offen und ja, freue mich da 30 Minuten lang meine Erfahrungen zu teilen.
Ich bin gespannt. Und das ist im Januar, hast du gesagt,
ja? Ist im Januar, ja.
Cool. Ich bin auch kürzlich angefragt worden, ob ich Dozent an einer Fachhochschule sein möchte.
Für was?
Also so eine Medienschule.
Echt?
Ja, und vielen Dank, also ich fühle mich geehrt, aber ich weiß nicht, wie ich das zeitlich unterbringen soll.
Wo ist die Schule? Oder?
In Stuttgart. Und aber dann haben sie gefragt, ob ich nicht einfach mal eine Probevorlesung über Podcast halten könnte. Über das Medium Podcast an
sich. Ach was. Ja. Soll ich mitkommen?
Von mir aus, ja. habe ich gesagt, ja gut, kann ich schon mal machen, weil ich muss jetzt demnächst hier in an der kaufmännischen Schule, hier Grüße gehen nur daraus, an unsere zwei Hörer. Darf ich nämlich auch einen kleinen Vortrag machen über Podcast.
Ach was.
Und von dem her, starten wir jetzt halt eine Podcast-Vortragsreihe.
Cool. Nicht
schlecht. Ja, genau. Und von dem her werde ich irgendwann mal an der Fachhochschule in Stuttgart einen Vortrag über Podcast halten.
Herr Dr. Haas.
Dr. Haas, genau. Ich bin so weit weg von dem akademischen Kreis, so weit kann man gar nicht weg sein. Aber gut, aber trotzdem fühlte ich mich geehrt und cool. Toll. Also wirklich nett, ja.
Wahnsinn. Schön.
Ja. Genau, ich glaube, wir haben es für heute, oder?
Ja, backt Früchtebrot, was das Zeug hält, zeigt David, dass Früchtebrot richtig lecker ist.
Ja, auf jeden Fall. Und genau. Wir haben auch tatsächlich, das können wir ja verraten, wir haben unsere nächste Folge alle vorgeplant. Also uns gehen die Themen nicht aus. Trotzdem, wer Idee hat, darf sie uns gerne zukommen lassen. Aber für dieses Jahr sind wir so gut wie safe.
Unser Programm steht bis Ende des Jahres.
Ja. Und nicht vergessen, am 18. November ist ein Jahr Nachtschicht.
Echt am 18.?
18. November, ja, weil ich ja die Folge an einem Mittwoch live geschaltet habe und nicht an einem Donnerstag. Von dem her trifft es das ganz gut. Und ich meine es so, nach unserer Planung haben wir am 18. einen Gast, korrekt?
Am 18. haben wir einen Gast, also wir nehmen am 18. auf, ja.
Ja, okay, dann haben wir einen Gast zu unserer großen Geburtstagsfolge.
Bringt er dann einen Kuchen mit?
Ich hoffe es.
Kann ich mir mal schreiben.
Er wird ja wohl einen Kuchen mitbringen können. Genau, also in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.